Also ich bin ja als Technokrat bekannt. Und als Technokraten denken sich immer technokratische Begriffe aus. Ich will mal die Genese sagen, dieses Begriffes. Die Genese dieses Begriffes war die folgende. Auf der ersten Mitarbeiterversammlung des BMU habe ich gesagt, wir müssen Umweltpolitik weiterdenken. Und zwar jenseits von Katastrophismus, jenseits von Wachstumsskeptizismus und jenseits von Technikskeptizismus. Und das sage ich nicht als Sozialdemokrat, das sage ich als jemand, der über Mehrheiten nachdenkt, ganz klar, und jemand, der weiß, wie die internationale Dimension aussieht. Wir können mit den Indern, den Chinesen und anderen über Wachstum nicht ernsthaft verhandeln. Die sagen, solange ich noch Millionen, Hunderte von Millionen Menschen habe, die noch nicht mal sozusagen Subsistenz für sich selber herstellen können, solange ist für uns Wachstum gar nicht verhandelbar. Im Übrigen, ich merke ja gerade, wie die Stimmung in Deutschland ist. Also ich kann doch nicht sagen, weil wir Wachstum haben, sind die Leute schlecht drauf. Ganz im Gegenteil. Also ich merke was anderes. Das heißt, Wachstum wird eine Dimension sein, zu der ich glaube, dass man sie braucht, ist die Frage, über welches Wachstum reden wir. Ich habe es immer für einen Fehler gehalten, ob nun bei Sozialdemokraten, Grünen oder wer immer das diskutiert hat, sagen, wachstumsskeptisch zu sein, qualitatives Wachstum. Ich glaube, dass wir Wachstum in den nächsten Jahren brauchen. Die Frage ist, was ist das für ein Wachstum? Wo wachsen wir eigentlich? Und ist das ein Wachstum, ich habe das mal genannt in einem anderen Papier.
Sie sagen ja explizit nicht nur im postindustriellen
Sektor. Ja, das sage ich ja. Komme ich gleich zu. Ja, können wir nicht sogar, gibt es nicht so etwas wie problemlösendes Wachstum? Problemlösendes Wachstum. Etwa bei der Frage, zum Beispiel Energietechniken, die wir sozusagen neu entwickeln. Also zum Beispiel die Frage von erneuerbaren Energien und die Wachstumsexplosion in dem Markt ist problemlösendes Wachstum, um das klar zu sagen. Und es gibt andere Sektoren, wo ich auch sagen würde, wenn die Bauindustrie gegenwärtig zum Beispiel initiiert über das Gebäudesanierungsprogramm große Schwierigkeiten, Sanierungsplatten, also Dämmstoffe zu organisieren, weil enorm viel investiert, ist das problemlösendes Wachstum. Das heißt, an dieser Frage würde ich mich sozusagen nicht ausrichten, sondern ich glaube, das Wachstum gibt es, wird global Wachstum geben, es wird national Wachstum geben. Die Frage, was ist das für ein Wachstum? Und da bin ich bei der zweiten Frage, Industriepolitik, ist das eigentlich das richtige Konzept und muss man nicht über Lebensstile nachdenken?
Das war nicht mein Einwand, ich habe gesagt, nicht stattdessen.
Nicht stattdessen oder auch, nicht stattdessen. Auch. Ich bin überhaupt nicht dagegen, über Lebensstile nachzudenken. Ich sage es aber mal so, ich möchte nicht, dass die Probleme der Industriegesellschaft privatisiert werden. Ich sage das ganz bewusst so, privatisiert werden dadurch, dass sozusagen den Leuten gesagt wird, pass auf, du zuallererst bist derjenige, ich glaube, dass jeder einen Beitrag leisten muss, das bestreite ich überhaupt nicht, der dieses Problem zu lösen hat. Nein, wir brauchen Produktionsprozesse, wir brauchen Produkte, wir brauchen Verfahren, wir brauchen eine Mobilität, die das ermöglicht. Und dass dabei Lebensstil auch eine Rolle, auch Siedlung, das will ich gar nicht bestreiten. Unser Konzept hat sich dazu gar nicht geäußert, weil man in einem 30, ja, aber nochmal, man kann nicht in einem 30-Seiten-Papier, muss ja irgendwie noch handhabbar sein, das auch noch niederlegen, sondern ich sage, was uns gelingen muss, ist das zu tun. Ist das zu tun. Ich will auch ein Beispiel sagen, warum wir ganz bewusst diese Frage, die deutsche Automobilindustrie hat uns versucht, während der Hochphase der Klimadebatte in Deutschland, uns eine Debatte über die Frage von Tempolimit aufzudrücken. Das war initiiert von denen. Warum? Weil die wollten gerne, dass wir nicht über Grenzwerte reden, die 120 Gramm, die kommen sollen 2011, oder die 95, die bis 2020 kommen sollen, 95 Gramm CO2 pro Kilometer, die dann 2020, sondern die wollten mit uns über Tempolimit reden. Weil das ein wunderbares Thema ist, das ablenkt, spaltet und ähnlich, bin ich nicht gegen Tempolimit. Nur, sagen wir so, ich lasse mich nicht von den Lobbyisten der deutschen Automobilindustrie auf dem Glatteis führen. Das ist auch eine Lebensstilfrage. Ich glaube, dass man sich darauf konzentrieren muss, man kann auch andere Maßnahmen machen, gegen die ich gar nicht bin, was sind unsere industriepolitischen Antworten auf diese Frage? Dass wir Automobile an den Markt bekommen, die einer Massenmobilität und gleichzeitig Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Das ist für mich die Schlüsselfrage. Weil wir können über Tempolimit reden, die Inder können und die Chinesen können auch Tempo 50 fahren, wenn das Wachstum das Wachstum im Automobilsektor bei denen so ist oder die gleiche Verteilung bei denen vorhanden ist pro Kopf wie bei uns, nützt Tempolimit gar nichts, wenn wir Automobile anbieten, ja, wenn wir Automobile anbieten, die etwa CO2-Emissionen haben wie heute. Deswegen, wie gesagt, ich bin nicht gegen Tempolimit, aber ich sage, das ist so eine nachgeordnete Priorität. Für mich ist entscheidend, wie kriegen wir Autos an den Markt, die dramatisch geringere CO2-Emissionen und wie kriege ich Verlagerungseffekte hin. Das Dritte ist, ich bestreite überhaupt nicht, ich sage auch gar nicht, dass eine Industriepolitik alleine auf Deutschland beschränkt werden darf. Ganz im Gegenteil. Ich bin dafür, dass wir eine europäische Industriepolitik machen. Und ich sage nochmal, wir machen ja heute schon Industriepolitik, aber eine falsche. Wir machen eine falsche. Und deswegen ist es, glaube ich, der Schweiß der edlen wert, zu sagen, welche Instrumente brauche ich eigentlich, um die richtigen Signale zu geben, um die richtigen Signale. Allein über die Märkte funktioniert das nicht. Wenn wir ein Beispiel sagen, wir hatten einen All-High-Barrel-Preis von über 70 Euro oder Dollar. Das ist noch ein Jahr her und trotzdem haben die Märkte nicht in der Geschwindigkeit reagiert. Ja, die haben nicht so schnell reagiert, weil es war relativ schnell, war der Preis sozusagen weiter nach unten gegangen und die richtigen Entscheidungen sind daraus nicht gezogen worden. Das heißt, das ist nur eine Facette. Ein Preis ist eine Facette, wir brauchen aber auch andere. Zu den Instrumenten komme ich gleich. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, jetzt bin ich wieder bei den Dingen, um die man dann reden muss, um auch mal klar zu machen, was mir vorschwebt, wenn wir über Industriepolitik reden. Natürlich will ich über Ökosteuer reden. Natürlich. Brauchen wir, wie können wir auch Lenkungswirkungen über Steuerpolitik machen? Ich will darüber reden, wie machen wir eigentlich Investitionsprogramme in den nächsten Jahren? Zum Beispiel, wir brauchen in den nächsten Jahren ein Klimaschutz-Investitionsprogramm in Deutschland. Das muss finanziert werden. Das muss auch ein öffentliches Programm sein in bestimmten Bereichen. Ich sage ein drittes. Wir brauchen eine intelligente Grenzwertpolitik in den nächsten Jahren. Auch das ein drittes Element. Wir brauchen viertens Elemente wie den Emissionshandel, die bestimmten Aspekten einen Preis geben. Der Emissionshandel gibt CO2 einen Preis und hat darüber auch eine bestimmte Wirkung, nämlich den energetischen Umbau zu machen. Wir brauchen Markteinführungsprogramme. Das EEG habe ich genannt, aber wo ist zum Beispiel unser Einführungsprogramm für die Brennstoffzelle? Viel zu langsame Marktdurchdringung und eines ist doch völlig klar, das hat sich bei den Erneuerbaren ja auch gezeigt, ich muss zumindest in Teilmärkten am Markt sein, um die nächsten Innovationssprünge zu machen. Ich muss auch in der Lage sein, sozusagen, wenn ich Produkte in den Markt einbringe, dann auch relativ schnell eine Economy of Scale aufzubauen, um eine Kostendegression hinzubekommen. Auch das ist ein zentraler Punkt. Fünftens oder sechstens, wir brauchen so eine andere Form von Forschungspolitik. Muss man eine Zahl zu sagen. Weltweit sind etwa die Ausgaben für Energieforschung um 50% reduziert. In Deutschland im Übrigen auch. Und wenn man auch nochmal die Verteilung dann der Mittel anschaut, sagen wir in den völlig falschen Bereich, wir machen Kernenergie-Sicherheitsforschung, was ich für richtig halte, solange wir noch Kernkraftwerke haben, aber das kann nicht der Schwerpunkt sein.
Jetzt habt ihr gerade 40 Millionen erhöht.
Die haben wir auch, sicher, im Sicherheitsbereich. Da habe ich sogar für gestritten. Aber 100%. Wir haben das ja verhandelt. Also das habe ich auch ganz bewusst gemacht, weil, ich will mal sagen, uns gehen die Strahlenschützer verloren, die uns in den nächsten Jahren, weil wir haben das Kernenergieproblem noch einige Jahre, die wir aber brauchen und deren Expertise wir brauchen. Ich bin fast fertig. Ich wollte damit sagen, dieses Set von Instrumenten, das brauchen wir und müssen sozusagen richtig und intelligent aufeinander beziehen. Das führt in der Tat, das ist meine tiefe Überzeugung, das führt zu einer Renaissance auch von Staat. Nicht, weil ich an etatistische Politik glaube, aber natürlich, weil ich eine Zivilgesellschaft brauche. Aber ich rede hier zunächst mal über eine ökonomische Frage. Und was für mich entscheidend ist, dass diese neoliberale Überzeugungstäter, die da ja rumlaufen, inzwischen auch abgelöst werden durch andere Ökonomen. Wer das Buch von Josef Stiglitz etwa über Globalisierung liest, das ist, ich sage das leider für die deutsche Sozialdemokratie, das ist globalisierungskritischer als das SPD-Programm, das gerade diskutiert wird. Aber ich finde eine richtige Beschreibung dessen, was dort aufgeschrieben wurde. Und ich kenne andere Ökonomen, die klar erkennen, der Staat Und Politik hat eine ordnungspolitische Funktion. Ob das dann ordoliberal ist, darüber könnte man jetzt, will ich jetzt nicht sagen, das ist was für Feinschmecker, da hätte ich mal Zweifel. Aber egal, es geht um die Frage, welchen Rahmen bauen wir in den nächsten Jahren auf, welche Incentives bauen wir auf und wie können wir über intelligente Instrumentenmix sozusagen diesen Strukturwandel vorantreiben, der, glaube ich, unstreitigerweise notwendig ist.